I feel the rush, addicted to your touch.
Mensch, welche Rush-Challenge fühlst du am Wochenende am meisten?
Ich glaube, die Skechers-Challenge und die EAFC-Challenge, weil in allen Challenges gibt es Rush-Punkte zu holen und ich kann klettern am Wochenende, aber da gibt es zusätzlich halt geile Preise, ne? Neue Pistolen für euren Turf da zu Hause. Es gibt EAFC-Logentickets, signierte Trikots, also da ist alles kombiniert zu holen, deswegen die wahrscheinlich.
Yes, sind auf jeden Fall starke Preise. Skillpunkte gibt es aber überall. Und wo und ob ich Skillpunkte holen kann, in der Bundesliga, der zweiten Liga, der La Liga und der Frauenbundesliga, checken wir jetzt gemeinsam bei Rush to Glory. Aber Bench, bevor wir über den kommenden Rush-Spieltag sprechen, einmal ganz kurz eingehakt. Pokal ist noch nicht abgerechnet und es war ein Katastrophenspieltag. Wie lief's bei dir?
Es war ein Katastrophenspieltag, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ich muss aber auch sagen, also du bist global gerade Zweiter im Rush-Ranking. Das ist unfassbar. Deswegen, ich mache dir eh nichts vor. Ich versuche Woche für Woche dich zu jagen. Es wird irgendwie Woche zu Woche mehr Abstand zwischen uns. Aber im Pokal hatte ich das Gefühl, du bist verwundbar auf einmal. So, wir sind beide mit Zählt minus 45 reingestartet, war von uns beiden eigentlich schon der Bruch direkt im ersten Spiel. Aber hinten raus lief es dann für mich ein bisschen solider als für dich.
Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, Wolfsburg, ich bin fertig mit denen. Ich bin so fertig. Als die in Augsburg gespielt haben, ich bin mit drei Mann reingegangen. Wolfsburg hat ab jetzt Rush to Glory Verbot. Ich stell die nicht mehr auf, mach ich nicht.
Ja,
Also
verstehe
bis die
ich.
nicht mal drei Spiele in Folge irgendwen völlig an die Wand fahren und ich aufstellen muss, lass ich sein. Deswegen kannst du schon erwarten, in meinem Bundesliga-Matchup oder in meiner Bundesliga-Challenge stehen diese Woche keine Wölfe, niente, nada, niet, nicht, niemand. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem eine ganz schlagfertige Truppe aufgestellt und bin in meiner Elf, wir gehen einmal gemeinsam rein, natürlich mit den obligatorischen Bayern gegangen. Ich gehe im 3-4-3 rein, ist für mich die beste Kickbase-Formation, vor allem für Challenges. Da kannst du einfach offensiv am meisten Power reinsetzen. 4-2-4, klar, vier Angreifer, aber da fehlt mir das Mittelfeld. Deswegen gehe ich, wie immer, im 3-4-3 rein. Ich habe diesmal nur zwei Bayern. Eigentlich würde man ja sagen, immer Bayern volle Kapelle, so viel wie geht aufstellen. Ich gehe aber nur mit Kane und Ulis, die punkten immer, auch gegen Leverkusen. Beim Rest bin ich mir nicht ganz sicher, wer spielt A und wie viele Punkte drin sind gegen Leverkusen, weil du nicht so viele Rohpunkte machen kannst wie ein Goretzka mit 3,30 gegen Gladbach.
Ja, also das ist auf jeden Fall die Ausnahme. Ich bin aber trotzdem der Meinung, du musst mit drei Bayern reingehen, weil Bayern wirklich jede Woche, auch wenn du jetzt mit Leverkusen ein ordentliches Brett zu bohren hast, das Nonplusultra. Die sind qualitativ einfach zu weit weg vom Rest der Liga aktuell, als dass ich da an einer Bayern-Position spare. Ich muss sagen, mit Kane Ulis fährst du, glaube ich, gut so. Kane ist irgendwie unkaputtbar im Moment. Bei dem bin ich mir noch am sichersten. Bei den anderen in der Offensive habe ich echt so mehr und mehr das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Rotation irgendwann auch bei denen mal kickt für ein Spiel und irgendwann verbrennen wir uns da. Aber ja, Ulis ist, glaube ich, so nach 70, 72 runtergegangen jetzt im Pokal. Deswegen mit dem würde ich mich auch noch relativ sicher fühlen. Und für mich wäre wahrscheinlich, wenn du noch Offensiv-Power reinschmeißen willst bei den Bayern, Gnabry ziemlich interessant. So, hat jetzt 60 Minuten bekommen, ist als erster wieder runter. Kann dafür sprechen, dass er noch nicht wieder voll bei 100% ist. Kann aber auch dafür sprechen, dass du sagst, ey, Step by Step, jetzt hat er 60 gekriegt, jetzt am Wochenende kriegt er 70, 80 vielleicht und ist natürlich schon gut gestiegen im Preis seit Saisonbeginn, aber immer noch verhältnismäßig relativ preiswert. Und deswegen, für mich würden es wahrscheinlich die drei werden, aber ich verstehe auch, dass du sagst, ey, zwei Bayern drumherum relativ riskant, ist auch alles eine Frage des Budgets. Ich bin trotzdem der Meinung, du musst mit drei gehen.
Den Punkt sehe ich. Gnabry finde ich trotzdem schwierig, weil ich nicht immer die 90 sehe, weil ich glaube, dass der offensiv jemand ist, der, wenn alle drei spielen, wenn ein Diaz spielt, ein Ulis und ein Gnabry, er der Erste ist, der runtergeht. Ich bin ein Fan davon, Spieler zu stellen, die 90 Minuten machen, um auch wirklich 90 Minuten lang Punkte sammeln zu können. Wenn du nach 60 unten bist und dann im Endeffekt schon weißt, da kommt nichts mehr, ist für mich immer kein gutes Gefühl. Deswegen bleibe ich bei Kane und Ulis für den Spieltag. Bei einem Team, wo ich auf jeden Fall mit drei Spielern gehen werde. Das ist der BVB, die spielen am Freitag gegen Augsburg. Augsburg aktuell unglaublich schwach unterwegs. Ich gehe mit Süle, mit Chukwuemeka und Guirassy Stand jetzt. Habe aber gesehen, seitdem ich Süle reingepackt habe in mein Team mit einem gelben Fragezeichen, hat der auf einmal ein rotes Ausrufezeichen bekommen. Ich muss also auf jeden Fall nochmal ran und gucken, wer da spielt. Der hat wohl 10 Probleme nach dem Pokal gehabt. Deswegen mal gucken. An sich sage ich aber, drei Dortmunder musst du machen. Und weil du auch einsehen kannst, wer spielt, musst du auf jeden Fall gucken, günstige Jungs zu nehmen und eventuell einen Guirassy. Was sagst du, Guirassy stellen? Ja, nein?
Ja, also erstmal, drei Dortmunder muss, gehe ich voll mit. Einsehbare Aufstellung, morgen Abend musst du auch bisschen an den Preisen sparen, bin ich auch voll bei dir. Ja, wer es dann wird, muss man dann schauen, aber sind erstmal Picks, die man auf jeden Fall so gehen kann, wenn die starten, sind die völlig valid. Bei Guirassy jetzt zu deiner Frage, also der hat jetzt, ich glaube, fünf Bundesligaspiele in Folge nicht getroffen.
Es sind genau fünf, ja.
Du musst auf jeden Fall mit einem Guirassy gehen, wenn der Freitagabend startet. Da kommst du nicht dran vorbei. Trotzdem muss ich sagen, mit dem Preis, den er im Moment kostet, habe ich kein super Gefühl bei ihm, weil ich auch das Gefühl habe, es gab so zum Beispiel Bilder, jetzt gestern habe ich noch ein Video gesehen, die Reaktion der Dortmunder auf den Sieg im Elfmeterschießen, alle völlig er sagt mal ekstatisch? Nee, alle völlig in
In
Ekstase, wie
Ekstase.
auch immer, ja, alle völlig in Ekstase. Guirassy, der Einzige, der so gefühlt keine Miene verzogen hat, ein bisschen hinterhergetrottet. Und ich habe das Gefühl, so in dem Video wird es auch beschrieben, dass so ein bisschen der Knackpunkt ist jetzt viel rein interpretiert, diese Elfer-Diskussion vor ein paar Wochen in der Champions League ge gewesen sein könnte. Ob es das jetzt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber passt ja so ein bisschen dazu, dass er gerade nicht so richtig aus dem Hintern kommt. Und deswegen Guirassy, viel Kohle. Kein super Gefühl, aber ich bin voll bei dir. Freitagabend, Augsburg, potenziell dankbarer Gegner. Du musst mit dem Guirassy gehen, weil es kann immer dieser Spieltag kommen, wo der jetzt wieder zwei Buden und 300 macht.
Wenn wir am Freitagabend 19:30 sehen, dass auch ein Silva startet, gehen wir mit Silva, oder?
Dann gehen wir mit Silva. Dann gehen wir aber wahrscheinlich also wenn beide starten, Silva Guirassy. Ich sag auch, diese ganzen Brands, Bayers, sonst was, die sind alle im Moment auf einem Preislevel, was völlig annehmbar ist, dafür. Wenn sie starten sollten. Deswegen, auch die finde ich interessant. Freitag-Aufstellung anschauen. Wenn ihr drumherum so teuer baut, dass es halt Preislevel Süle, Chukwuemeka sein muss, fair. Wenn ihr drumherum so baut, dass ihr noch ein bisschen mehr Luft habt, dann kann man da auch mit einem Brand, mit einem Bayer, mit Adeyemi oder so gehen.
Ja, ich glaube, ich verteile die Dortmunder trotzdem so durch Angriff, Mittelfeld und Sturm, weil wenn ich jetzt zweimal Angriff gehe mit Silva und Guirassy und dann noch einen Mittelfeldspieler dazu packe und Dortmund dann wieder gegen Augsburg verliert, wie letztes Jahr, zweimal verloren übrigens, hätte ich schon ein bisschen Angst, dass mein Challenge im Arsch ist. Deswegen gehe ich hier ein bisschen verteilt rein. Sehe aber den Call auf jeden Fall auch, dass du sagen kannst, wenn die 2000 machen, dann musst du volle Kapelle dabei sein. Wo ich volle Kapelle dabei sein möchte, wenn die auswärts gewinnen, ist Frankfurt in Heidenheim. Und ich glaube, Can Uzun stellt diese Woche jeder. Wirklich jeder
Ja.
hat im Pokal nicht von Beginn an gespielt, wird auf jeden Fall zocken. Die werden viel Ballbesitz haben, der wird viele Schüsse nehmen, der wird viel initiieren. Den muss man stellen. Im Tor gehe ich mit Zetterer, ist der günstigste Challenge-Keeper aktuell. Und deswegen für mich einfach jemand, den man alleine aufgrund des Budgets mitnehmen muss. Und mein Gamble-Spieler Amenda. Im Pokal nicht gestartet, der Rest 120 gemacht, könnte also ein Zeichen dafür sein, dass der gegen Heidenheim, was auf dem Papier auch ein eher schwächerer Gegner ist, rein rotiert.
Ja, ich muss sagen, also Gamble ja, brauchen wir nicht drüber reden, ist er. Aber ich sehe die Startelf-Wahrscheinlichkeit von Amendar relativ hoch tatsächlich. Also ich glaube, er hat zuletzt immer wieder Spiele bekommen, wo man jetzt, also die man nicht irgendwie aus der Personalsituation heraus oder so ihm hätte geben müssen, hat da teilweise überzeugt, wurde von Topmöller explizit gelobt. Und jetzt glaube ich auch nach einem sehr, sehr intensiven Pokalspiel vor sehr, sehr intensiver internationaler Woche wieder. Ist dieses Spiel gegen Heidenheim auch ein Zeitpunkt, wo zwei, drei Jungs wieder Zeiten kriegen werden, die halt nicht absolut erste Reihe gerade sind, aber die eben es verdient haben, sich auch mal hier und da ein Spiel abzuholen. Und deswegen, ich glaube, Amenda steht da ganz, ganz oben auf der Liste. Und deswegen, also Uzun musst du mitgehen diese Woche, etc. Hast du schon gesagt, Budget, Gegner, wo du auch gerne mal eine weiße Weste mitnehmen kannst, musst du eigentlich auch gehen. Und mit Amendar das Ding voll zu machen. Du weißt, ich bin großer Fan von, wenn du ein Torwart eines Vereins stellst, dann gehst du auch mit dem Stack, dass du zumindest noch einen Verteidiger dazu hast. Dann knallst du null richtig. Und deswegen, ja, gehe ich komplett mit Frankfurt.
Torwart und Verteidiger vom selben Team ist Number One Regel im Bench Challenge Playbook.
Benches, Rush Playbook, ja.
Was auch eigentlich Rush Playbook ist, ist Dreier-Stacks bauen. Hat sich aber für meine verbleibenden drei Positionen nicht angeboten. Ich gehe mit zwei Bremern, Amos Pieper hinten und vorne Victor Boniface. Zuletzt gestartet, hat auch von Steffen ein Sonderlob bekommen, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Scorer leider ausgeblieben, könnte aber jetzt gegen Mainz kommen. Mainz außer Form, Pokal gespielt. Bremen als einziger Bundesligist, keine englische Woche gehabt. Deswegen sehe ich da schon eine Upside, auch wenn es in Mainz natürlich schwierig ist und die wieder versuchen werden, eklig zu sein, den Bock umzustoßen. Aber für mich auf jeden Fall die Bremer nochmal ein Team, das preis-leistungstechnisch spannend ist für den Spieler. Und mein letzter Pick ist Mansambi, der mit Freiburg bei Union spielt. Union, das Team, glaube ich, nach wie vor mit dem wenigsten Ballbesitz der Liga, wird also gerade für so einen Zocker wie Mansambi, der in den Zwischenräumen sich bewegt, ein gutes Spiel sein. Viele Rohpunkte sind möglich, hat gegen Düsseldorf auch 155 gemacht, ohne Scorer. Also was mit Scorer drin ist, sehen wir da, glaube ich, schon ganz gut. Ich hoffe auf Richtung 200, wäre aber natürlich auch ein wilder Call, wenn das aufgeht.
Ja, aber also so super abwegig nicht, glaube ich. Ich glaube, Mansambi ist schon jemand, der Düsseldorf jetzt mal außen vor gelassen, so, aber der in der Bundesliga auch sehr darauf angewiesen ist, zu scoren, damit was 100, jenseits 100-mäßiges dabei rumkommt. Zumindest kann er auch hin und wieder jenseits der 100 landen ohne Scorer, ist aber jetzt nicht der klassische Überrohpunkter. So. Deswegen, Scorer brauchst du, denke ich, finde ich aber auch absolut im Bereich des Möglichen. Ich muss sagen, ich wäre, glaube ich, lieber mit drei Jungs von einem Team gegangen. Sage nicht, dass es Bremen ist, weil ich sehe die Punkte, die sind ausgeruht, außer Form ist Mainz im Moment. Aber ich glaube, es ist smarter am Ende, und das ist jetzt so sehr analytisch wieder gedacht, aber bevor ich darauf angewiesen bin, dass Mansambi und Freiburg funktionieren, was ein 50-50-Matchup ist, vielleicht ein bisschen pro Freiburg, und dass Bremen funktioniert in Mainz, bin ich lieber nur darauf angewiesen, dass ein Team funktioniert. Weil ich bin weiterhin der Meinung, dadurch, dass wir dieses Jahr in Rush vor allem auf Ranking-Zones spielen, sozusagen, ja, ob ich jetzt Top 50 oder Top 60% bin, weil mein Mansambi irgendwie, also weißt du, weil da einer funktioniert und einer nicht, du sozusagen von zwei verschiedenen Teams.
Ja, du willst
du musst, so lieber habe ich die Upside mit drei Bremern zu sagen, ey, wenn die funktionieren, dann bin ich einer der wenigen, die das mitnimmt, als zu sagen, ja, okay, ich nehme funktionierende Bremer und einen nicht funktionierenden Mansambi oder andersrum, wo die Wahrscheinlichkeit halt am größten ist, dass einer von beiden nicht komplett ausschlägt und dann bin ich halt, keine Ahnung, Top 50 statt Top 40% oder so.
Ja, safe. Gegenargument wäre zu sagen, ja, okay, ob ich jetzt Top 10 bin oder Top 60, ist mir egal, wenn ich irgendwo in der Mitte reinlaufe, Top 25, mein Risiko gestreut habe und trotzdem solide, weiß nicht was, 60, 80 Punkte mitnehme, kann ich auch meinen Progress machen, aber beides berechtigt. Mir hat einfach ehrlicherweise bei Bremen kein Dritter gut gefallen, so Lünen gegen Schelke mit dem Budget, ist aber kein Kickbase-Punkter. Grüll wäre drin gewesen, Grüll aber die Woche aus privaten Gründen gefehlt, weiß nicht, ob er spielt, wenn er nicht anfängt, habe ich 0 Punkte, ist noch schlimmer als einen anderen Spieler aus einem anderen Team zu stellen, und ich glaube, Mansambi wäre schon mal Zeit, dass der mal so einen richtig geilen Spieltag aufruft, weil es ist auch so ein Spielertyp, wo alle sagen, boah, der ist so gut, der muss irgendwann funktionieren. Ja. Warum nicht einfach Bench am kommenden Spieltag?
Ey, und ehrlicherweise, der funktioniert eigentlich jede Woche so. Es ist halt nur nicht dieser Überausbruch bis jetzt gewesen, und deswegen der kann schon auf jeden Fall kommen. Ich wünsche dir nicht, ehrlich gesagt, dass er kommende Woche ist.
Wird. So, bei dem Team waren wir, glaube ich, jetzt relativ einer Meinung, auch mit den Teams, die man stellen muss oder nicht. Im Vorhinein hast du schon gesagt, mein Zweitligateam gefällt dir nicht so gut. Ist schon okay, aber du hättest vor allem auf ein Team mehr gemanagt. Welches es ist, erfahren wir gleich. Ich gebe dir erstmal mein Team durch und dann kannst du in Ruhe drüber reden und darauf eingehen, wen du siehst und wen er nicht und vor allem, wer da fehlt. Wieder 3-4-3, bestes Lineup. Ihr wisst Bescheid. Ich gehe mit dreimal Hertha zu Hause gegen Dresden. Ich habe mir reingepackt, Dardai hinten für Rohpunkte im Spielaufbau, Cuisance für die besonderen Momente, ist aktuell auch wirklich wieder sehr gut in Form, und ganz vorne drin Fabi Reese, Standards sind bei ihm, immer wieder viele Flanken, sucht da vorne den Stürmer, egal ob Schuler oder Grönning, also auf jeden Fall jemand, der punkten kann, gerade zu Hause gegen Dresden, die es eigentlich selten geschafft haben in den letzten Wochen irgendwelche Spiele zu ziehen, die führen zwar häufig, aber am Ende reicht es trotzdem nie ganz, deswegen Hertha für mich ein guter Call fürs Wochenende, auch mit dem Sieg gegen Elversberg im Gepäck, einfach, glaube ich, gute Stimmung in Berlin, und das könnte eine perfekte Woche werden mit Düsseldorf, mit Elversberg und mit Dresden. Dann gehe ich weiter auf drei Spieler, die punkten müssen. Zu Hause gegen Fürth, Fürth ist die Schießbude der Liga, dreimal Paderborn ist am Wochenende eigentlich Pflicht. Die haben zwar 120 gegen Leverkusen gemacht, aber ich gehe volle Offensive mit Tigges, nicht durchgespielt, glaube ich, sogar nur eingewechselt worden, Bilbia nach 70 raus und Mika Bauer, gerade der Shootingstar in Paderborn, muss auf jeden Fall mit ins Team. Dann bleiben noch 5 Positionen, 3 Aster hinten drin. Jan Benchedi Playbook, dreimal Magdeburg gegen Bochum. Und das ist ein schweres Spiel, weil es ein Kellerduell ist, weil beide Mannschaften müssen Punkte haben wollen. Aber ich gehe mit Heber, hat gespielt gegen Illertissen, wird vermutlich den verletzten Hugoné vertreten. Ich gehe mit Tobi Müller, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und mit Dominik Reimann hinten drin im Tor. Bleiben noch 2 Positionen vorne drin. Mein Lieblingsspieler gerade in Liga 2, mein Ligaspieler Alex Bernhardsson, hat immer wieder Scorer geliefert, viele Assists vor allem. Gerade bei Standards ist das gefährlich, wenn man nach Key schaut, wenn man auf einen Setch guckt, auf einen Commander, auf die ganzen Türme da hinten drin, die einfach immer wieder reinfliegen und Buden machen, auf einen Johansson. Deswegen glaube ich, ist das jemand, der auch wieder punkten kann am Wochenende. Und last but not least, Markieff ist ein guter Rohpunkter. Glaube ich, für den Preis einfach jemand, wo du weißt, was du kriegst. Und das ist meine Elf für Liga 2 Bench.
Fair ist eine gute Truppe. Und vielleicht eingangs mal, damit es hier nicht so hart und so von oben herab klingt. Also Anton ist aktuell global Zweiter im Rush-Ranking. Ihr könnt es euch auf der Base in der App anschauen. Rush Top 100 haben wir immer da einen Artikel oben. Der Daibellini im Moment auf der 2. Völlig Wahnsinn. Aber ja, dementsprechend so, wer bin ich, dir hier irgendwas zu erzählen? Ich probiere es trotzdem. Und meiner Meinung nach, Hertha gehe ich komplett mit. Riese musst du, Cuisance musst du. Dardai relativ preiswert, ordentlicher Rohpunkter, kannst du auf jeden Fall auch machen. Dann sind wir bei Paderborn. Tigges, Bilbia, alright, du musst mit Paderborn gegen Fürth gehen, auf jeden Fall am Wochenende, dann musst du einen Dreier-Stack eigentlich stellen. Ich sage, und ich habe es eben schon kurz hier angedeutet im Video, du wirst dir die Finger an Mika Bauer verbrennen. Ich habe mich Montag in unserer Liga dafür entschieden, ihn abzugeben. Wir müssen immer einen der Top 3 abgeben in unserer zweiten Liga mit Tusche und Co. Bauer war einer der drei bei mir. Ist die letzten Wochen geklettert im Marktwert, hat sich übelst ausgezahlt. Ich habe richtig Spaß an ihm gehabt. Aber ich habe mich für ihn entschieden und gestern, als ich die Pokalspiele gesehen habe, war ich sehr froh drüber. Der Mann hat nämlich 120 Minuten gegen Leverkusen abgespult, hat die letzten Wochen jetzt auch die ersten Wochen mal gehabt, wo er wirklich Woche für Woche für Woche richtig Spielzeit bekommen hat und nicht 60 so runter, mal ein Joker-Einsatz, sondern der hat richtig Meter gemacht zuletzt. Und ich glaube, das ist so einer von den 3, 4 Kandidaten, bei denen man sich jetzt so langsam ein bisschen genauer anschauen muss, wo liegt die Belastungsgrenze und wann muss man da ein bisschen steuern. Deswegen, du hast eben gesagt, du willst gerne die 90-Minuten-Jungs immer stellen in den Challenges. Ja. Mika Bauer wird keiner sein.
Ja, aber ich sag dir, ich werde mir die PK angucken und wenn es Anzeichen gibt, dass er wirklich ausrotieren sollte, werde ich entweder mit Castañeda oder mit Klaas gehen, sind da, wenn man mal nüchtern drauf schaut, auf jeden Fall keine gleichwertigen Punkte. Also das Ideal wäre Mika Bauer für 90 sehe ich nicht, aber 70 Minuten, macht 2 Scorer gegen Fürth und geht runter und fertig.
Was ich noch sagen würde, ist, einer der Innenverteidiger explodiert jede Woche in Paderborn. Du musst halt nur den richtigen treffen. Mal ist es Scheller mit 200 aus der Kalten, mal ist es ein Kelvin Brackelmann, der eigentlich immer sehr gut punktet, wenn er spielt. Mal ist es ein Felix Götze, der irgendwie jedes zweite Wochenende aktuell spontan ausfällt. Deswegen Vorsicht geboten. Mhm. Aber das wäre sonst auch noch eine Alternative, die ihr euch ausschauen könntet. Aber wie gesagt, an sich völlig fair. Bauer im Moment in der Form seines Lebens wahrscheinlich bislang in seiner Profikarriere. Aber ich finde es ein bisschen heiß. Machen wir weiter. Magdeburg, Defensivstack. Ich bin Fan. Du hast es schon gesagt. Heber und Müller, super preiswert. Kann man auf jeden Fall machen. Yes. Und dann gehst du mit Markieff, Bernhardsson. Und da sage ich, ich finde es alles valide, wie du es aufgestellt hast.
Selbes Spiel wie Bundesliga, oder?
Dieses Zweitliga-Wochenende musst du mit Nürnberg gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde, Nürnberg ohne Pokal unter der Woche, jetzt Heimspiel gegen Braunschweig, ist es doch, ne? Sonst korrigier mich bitte. Heimspiel gegen
Braunschweig, richtig.
Gegen Braunschweig, du musst mit Nürnberg gehen und also Bernhardsson funktioniert jede Woche, du hast ein bisschen die Alex-Bernhardsson-Brille auf, trotzdem auch valide hier mit ihm zu gehen. Ich sage aber, wenn ich die Aufstellung sehe, Bauer raus, Risiko minimieren, Bernhardsson raus und dafür 3 Nürnberger Vollgas rein.
Volle Kapelle, also irgendwie Markieff, Justwan und vielleicht ein Soma.
Ja, Markieff, Justwan, Soma, das wäre es wahrscheinlich. Und was ich auch sage, wenn du dabei bleibst, so, du solltest dabei bleiben und dir von mir nichts erzählen lassen, aber dann sage ich, Markieff, ja, immer solide Rohpunkte, aber letzte 3 auch nicht einmal die 100 gerissen. Dann sage ich, ey, wenn die Kohle reicht, so, Soma funktioniert nicht wegen dem System, aber dann geh mit einem Justwan, so, der halt immer mit 2 Scorern explodieren kann. Wenn du zum Beispiel sagst, Bauer raus, du gehst mit einem etwas preiswerteren Paderborner, machst Budget frei, dann Markieff raus, Justwan rein. Oder
du hast gesagt,
noch eine Idee. Ich habe wie Tusche ganz viele Ideen in meinem Kopf heute. Statt Markieff, schaut euch mal die Punkte von Lochoschwili an. Die sind unfassbar stabil. Und wenn Nürnberg am Wochenende zu 0 gegen Braunschweig gewinnt, dann sage ich 130, 40 Minimum.
Wenn das aufgeht, gehe ich vollkommen mit. Aber du hast gerade eben bei Markieff schon gedacht, macht selten grüne Balken, selten 100, selten stabile Punkte. Für stabile Punkte brauchst du eigentlich 2 Dinge. 3 Dinge. Ein Sieg ist Grundvoraussetzung. Ja. Dann brauchst du einen hohen Sieg, also eine gute Differenz. Hat Nürnberg bisher noch nie geschafft, mit 2 zu gewinnen. Und Nürnberg hat auch noch Nie wäre falsch. Einmal erst drei Tore erzielt. Auch das, mit zwei Buden kommst du selten auf den 2000er Spieltag. Klar ist sowieso selten in Liga 2, aber Nürnberg ist für mich kein Team, das Spiele souverän gewinnt. Schon
Ja.
immer gute Spiele macht, aber keins irgendwie so 3-0 mal zieht.
Ja, ich glaube, es gibt Punkte für beide Ansätze. Ich wäre halt wieder dabei zu sagen, ey, Challenges, da musst du wirklich auf die Highscorer gehen.
Ja.
Und ob ich jetzt, ich sag mal, ob ich jetzt 90 bei einem ausgeglichenen Spiel mit einem Markieff ziehe oder halt 60 mit Justwan, mir bums so, dann habe ich
Ja.
aber lieber die Upside mit dem Justwan 250 zu ziehen.
Safe. Aber das ist ja auch so geil, dass einfach jeder seine eigenen Ideen hat, seine eigenen Ansichten an den Spieltag hat und man mit unterschiedlichen Ideen reingeht und sich am Ende freut, wenn sie aufgehen oder eben nicht. Wo wir
Ja.
auf jeden Fall einer Meinung sein werden, ist in der Frauen-Bundesliga, dreimal Bayern musst du stellen. Hier gehe ich im
Bus.
4-3-3 rein diesmal, habe mir drei Münchnerinnen ins Mittelfeld gepackt, die drei besten meiner Meinung nach. Pernille Harder, Georgia Stanway und Clara Bühl musst du stellen gegen die SGS Essen zu Hause. Kann das ein richtiges Feuerwerk werden? Die haben gegen Wolfsburg 8-0 verloren, sind für mich auch das schwächste Team der Liga. Da sind Punkte drin, da muss Bayern auf jeden Fall drüber hinweg walzen. Und ich glaube, 2000er hat eine sehr, sehr gute Quote und eine hohe Wahrscheinlichkeit. Dann gehe ich außerdem mit den Freiburgerinnen. Ist für mich so ein bisschen das Überraschungsteam der Saison. Die haben schon sehr gute Spiele gemacht, geht aber aktuell ein bisschen auf und ab. Ich gehe auf dreimal. Spielerinnen, die meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich wieder 90 Minuten bekommen. Ich gehe mit Birkholz vorne im Sturm. In der Abwehr gehe ich mit Stierli und Stegemann. Für mich alles drei solide Punkterinnen. Keine 200er, aber so 120, 130 machen die eigentlich regelmäßig. Deswegen ist das ein Team, das in Kombination mit Bayern so die perfekte, ja, der defensivere Ansatz ist, um zu sagen, ich hole mir einfach so diese soliden Prozente wieder. Diese Top 25, diese Top 15, wo ich gute Punkte bekomme, aber kein großes Risiko fahre, irgendwo bei Prozentrang 70 zu landen. So, die
Ja.
ersten sechs haben wir und machen weiter mit Leverkusen. Die spielen in Jena. Da haben wir einmal die günstigste Keeperin des Wochenendes, Moll im Tor. Voll rot gesperrt, Rehpohl verletzt. Sie wird also starten und hoffentlich auch ganz gute Punkte mit einem 0-Bonus holen. In der IV, Turanji, auch rot gesperrt. Deswegen gehe ich mit Ostermeier. Kostet aktuell nur so 12, 13 Millionen. Ich glaube, viel günstiger bekommst du auch gerade irgendwie in der Frauen-Bundesliga keine Verteidigerin. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr solider und guter Pick. Und vorne drin Fudalla. Und die spielt, sage ich mit bisschen Wut im Bauch, Natio nicht nominiert, davor ganz gut gehüttelt, ist auch gut in Fahrt gewesen eigentlich, hätte sich die Nominierung wahrscheinlich verdient gehabt, aber ich glaube, die wird nochmal dran arbeiten, beim nächsten Lehrgang wirklich dabei zu sein und dementsprechend gegen Jena eine gute Partie abliefern, eventuell eine Bude und damit geht es dann, glaube ich, schon Richtung 200. Wäre für
Ja.
mich auf jeden Fall drin.
Ja, denke ich auch. Letzte zwei Positionen hast du dann aufgefüllt mit.
Trumke Schneider. Hinten drin in der Verteidigung, macht einen 117er Schnitt, unglaublich solide für Union Berlin. Aufsteigerinnen haben, glaube ich, viele auf dem Zettel mittlerweile. Habe ich auch schon beim Kickbase Guide öfter mal im Team gesehen. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit ihr. Und vorne drin gehe ich mit Jessen. Hat mich letzten Wochen sehr überrascht, habe ich ein paar Mal nicht gestellt und mir nur geschaut, oh ja, trifft schon wieder. Hat 4 Spielen, hat 4 Tore in den letzten 4 Spielen erzielt. Ist bei Köln, glaube ich, schon eher ungewöhnlich. Die spielen zu Hause gegen Nürnberg. Nürnberg auch ein Team aus dem unteren Drittel. Deswegen geht da was. Wenn die zwei Buden macht, bist du gut dabei. Kostet nicht so viel. Nehme ich da auf jeden Fall mal das Risiko in Kauf.
Yes. Auch hier stabiles Line-up, wie man es natürlich von dir gewohnt ist. Bayern, versenkst du das meiste Budget drin, musst du auf die Top-Picks gehen, haben die größte Upside am Wochenende, fertig. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Leverkusen musst du auch dreimal mitgehen, hast du auch begründet. Ich finde Fudalla auch extrem interessant. Du hast schon gesagt, bisschen Wut im Bauch vielleicht, davor schon gut gescored. Jetzt hast du halt auch einen Matchup, wo du sagst, ey, Offensive musst du da halt eigentlich mitnehmen. Dann hast du jetzt den Weg gewählt, mit der günstigsten Torhüterin und Ostermeier in der Innenverteidigung ein bisschen Budget zu sparen. Ich finde, was
Ja.
auch ein Ansatz wäre, wäre zu sagen, Bayern, Leverkusen, die zwei klarsten Matchups, Vollgas da rein und wirklich die potenziellen Top-Punkterinnen mitnehmen. Aber dann wird es natürlich sehr, sehr eng hinten raus mit dem Budget. Und deswegen auch da völlig valide, können wir auch schnell drüber weggehen. Ich muss sagen, bei Freiburg bin ich mir ein Stück weit unsicherer als du. Du hast schon gesagt, zuletzt jetzt auch eine Niederlage geschluckt, so ein bisschen am Wackeln, nachdem man sehr überraschend, sehr, sehr gut in die Saison gestartet ist. Auf der anderen Seite, du spielst gegen Leipzig, die zuletzt 5 Stück von Union bekommen haben, meine ich, die jetzt auch nicht gut drauf sind, wo mit Giovanna Hofmann so die Top-Spielerin in der Offensive fehlt, wo man auf jeden Fall schauen muss, wie man das dann wieder ausgeglichen bekommt. Ja, und dementsprechend kann man machen, finde ich, ist natürlich auch relativ preiswert, wenn man sich dann jetzt nicht irgendwie bei einem 50-50-Matchup, Wolfsburg-Hoffenheim bewegt, wo alle super preisintensiv sind, der Pegel zu einer Seite ausschlagen könnte, aber man halt auch von einem gewissen Risiko irgendwie steht. Deswegen kann man machen, hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit, aber wie schon gesagt, du hast super viel Budget, was die Bayern-Spielerinnen fressen, du hast super viel Budget, was potenziell Leverkusenerinnen fressen, und dann musst du dich drumherum halt für ein, zwei Matchups, die relativ eng sind, entscheiden oder halt hier und da mal einzelne gute Rohpunkterinnen, Stichwort Tunke Schneider, mitnehmen. Und deswegen sieht gut aus. Ich glaube, hier wird vor allem entschieden zwischen, oder nicht zwischen, sondern hier wird das Placement am Ende vor allem durch das, was du um das Bayern- und Leverkusen-Gerüst drumherum baust, entschieden.
Das kann sehr gut sein. Und da nochmal Bezug drauf genommen, muss man, glaube ich, auf jeden Fall auch Frankfurt auf dem Schirm haben, die gegen Hamburg spielen, sind Aufsteigerinnen. Bei Frankfurt hat letztes Jahr gezeigt, eine Freigang, eine Reuteler, eine Anjomi, die können immer explodieren, hat bei mir vom Finanziellen einfach nicht mehr gepasst, und Wolfsburg wollte ich nicht aufstellen, die spielen nämlich gegen Hoffenheim, Cerci, Kössler und Co. ist offensiv einfach auch sehr gefährlich, ist mir zu ähnlich von der Mannschaftsqualität, deswegen lasse ich ja die Finger von für diesen Spieltag, ansonsten bin ich aber recht zufrieden und ich glaube, wir können weitergehen in die La Liga. Und auch da, sage ich, machen viele am Wochenende das Gleiche. Barca, alle. Real, Atletico, Betis, fertig. Das ist es eigentlich. Ich gehe einmal durch. Bei Real habe ich Mbappé, Güler, Militao. Bei Barca habe ich Rashford, Fermin Lopez und Casado. Casado wird für Pedri spielen. Pedri rot gesperrt nach dem Klassiko. Bei Betis, Dreierstack Nummer 3, gehe ich mit Antony, Fornals und Nathan in der IV. Und hinten drin Raubeine, Atletico einmal. José María Jiménez, kennen alle aus der Champions League, ist ein brutaler Verteidiger, letzten beiden Spiele 100 Punkte und mehr gemacht, nehmt mir auf jeden Fall für einen schmalen Taler mit und im Tor Oblak, damit wir da ein Tandem bauen, das mit einem 0-Bonus richtig schallert, wenn sie den denn holen.
Ja, ich musste gerade kurz schmunzeln, die Betonung liegt natürlich auf brutaler Verteidiger bei Jiménez, der Mann ist nämlich ein ordentliches Raubein, aber ja, du weißt...
Wenn es plus 5 gibt, soll es mich nicht...
Du hast es schon richtig vorweggenommen, so mir wird es wieder gefallen, dass du Torwart und Verteidiger stackst, so bin ich ein großer Fan von. Ansonsten gehe ich mit, so jeder wird dreimal Barca, dreimal Real stellen, die Leute werden sich entscheiden zwischen entweder 3 Betis, 2 Atletico oder eben andersrum. Du hast auch schon gesagt, bei Barca der ein oder andere Ausfall, die ein oder andere Pause geben einem da die Möglichkeit, mit einem relativ preiswerten Casado noch was reinzuholen und so weiter und so fort. Rashford vorne drin auch, jetzt kein Budget-Pick, aber da gibt es ganz andere Kaliber bei Barca und Real. Deswegen, das gibt ein bisschen Spielraum dafür, dass du dann bei Real halt voll reingehen kannst. Mbappé, Must-Line-Up. Güler genauso, da muss ich auch wirklich mal sagen, also den kann man auch an der Stelle nochmal highlighten. Ne? Der Hype die letzten 2-3 Jahre, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verfrüht, ein bisschen drüber. Aber was der Mann dieses Jahr abreißt, in dem Alter, in so einem Verein, mit dem medialen Umfeld, von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel, eine Topleistung nach der anderen, das ist wirklich brutal so. Dem muss man schon Respekt zollen. Deswegen Güler, Mbappé bei mir eigentlich auch jede Woche gesetzt. Dann ist es halt bei mir mal einen Militao, mal einen Carreras, mal einen günstiger Innenverteidiger, wenn es absehbar ist, oder. Aber dreimal Real, dreimal Barca und bei den anderen, ja, Antony, Fornals, die natürlich explodieren, wenn da 2-3 Kisten bei rumkommen bei Betis, mit Nathan noch relativ preiswert aufgefüllt, den habe ich auch schon 2-3 Mal gestellt, diese Saison finde ich auch sehr interessant. Das Einzige, was man hier überlegen könnte, ist, du hast jetzt von jedem Team, mit Ausnahme von Barca, oder was heißt mit jedem, du hast sowohl bei Real als auch bei Betis gesagt, ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler, ein Verteidiger. So, und hier haben wir beide schon gesagt, jeder wird dasselbe machen. Der einzige Unterschied, was die Team-Stacks angeht, kann halt sein, 2 Atletico, 3 Betis oder eben andersrum.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, werden hier Mini-Nuancen entscheiden, weil jeder auch diesen Budget-Pick Casado mitnehmen wird, jeder stellt einen Mbappé und so weiter. Deswegen wäre die Überlegung zu sagen, so geht man vielleicht sogar lieber, ich sag mal, bei Betis mit 2 Verteidigern und hat dafür dann noch einen Spot für Real in der Offensive frei oder sogar andersrum, dass man halt sagt, ey, wenn Real 5 Buden macht, dann nehme ich alle Scorer mit. Wenn Betis zu 0 spielt, habe ich 2-mal Clean Sheet Bonus hinten drin, weißt du? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele am Wochenende von den guten Challenge-Spielern sich nah beieinander bewegen und dann sind diese Boni natürlich auch sehr wertvoll hinten raus.
Ich glaube ehrlicherweise, ich bleibe so stehen, aber ich habe mir tatsächlich um einen weiteren Real-Offensivspieler richtig viele Gedanken gemacht. Vini Junior. Ich hatte zuerst ihn stehen und nicht Mbappé. Jetzt habe ich Mbappé drin, weil ich bei Vini einfach nicht weiß, ob er spielen wird. Der hatte vor 2, 3 Wochen einen verrückten Spieltag. 400 Punkte gemacht. Ich habe mir gedacht, Vini muss ich auf jeden Fall stellen, wenn er den nächsten 400er macht. Und gegen Valencia könnte es soweit sein. Die haben nämlich gegen Barca 6-0 verloren. Da hat Fermin seinen goldenen Balken gemacht. Aber nach dem Klassiko, wo Vini nach 70 runter ist und geschimpft hat wie ein Rohrspatz, Handshake mit Alonso verweigert, dachte ich mir, eventuell gibt es einen Denkzettel. Deswegen steche ich ihn lieber nicht auf. Siehst du ihn spielen am Wochenende?
Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen nein. Weil ich glaube, das war jetzt nicht das erste Mal, das war nicht das zweite Mal und das war vor allem das, wo es am krassesten ausgeufert ist jetzt. Ich meine, wir haben es alle im Nachhinein mitbekommen, bei der Mannschaft entschuldigt, beim Präsidenten entschuldigt, über soziale Medien nochmal entschuldigt. Aber das ist halt ein Muster bei ihm und man hat ihm das ein, zweimal durchgewunken, mehr oder weniger, wo er aber auch teilweise schon einen Denkzettel mit einmal Bank bekommen hat. Ich glaube nicht, dass man sich da jetzt selber diese Baustelle noch größer macht, zu sagen, ey, wir stellen ihn jetzt auf. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er spielt, dass er natürlich, ich sag mal, um Wiedergutmachung sehr bemüht sein wird, dass er richtig Hummeln im Arsch hat und da wieder so ein 300er abfackelt oder 400er. Aber ich wäre mir zu unsicher und vor allem habe ich mich gerade gewundert, dass du sagst, er oder Mbappé, weil da ist für mich ganz klar, musst du Mbappé machen. Hättest du jetzt gesagt, Vini oder, keine Ahnung, noch ein Betis- oder Atletico-Spieler, wenn du das Budget hättest, dann würde ich sagen, die Upside könnte es wert sein. Aber Vini oder Mbappé ist für mich eine absolute No-Brainer-Entscheidung. Und auch insgesamt glaube ich, das Budget diese Woche mit so klaren Favoriten für einen unsicheren Vini rauszufeuern. Du kannst der King of Kotelett am Wochenende sein, wenn du damit halt richtig liegst. Ich glaube es nicht.
Das wäre nur meine Idee gewesen, um gegen den Strom zu schwimmen. Aber wie
Ja.
gesagt, ich lasse es, ich gehe safe, ich gehe mit den 11 rein. Und ich glaube, damit sind wir auch durch für die Folge. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer euch allen einen guten Spieltag und viele Skillpunkte zu wünschen. Bench, nicht ganz so viele wünsche ich dir. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar wird das das erste Mal sein, dass sich vielleicht einige von euch auch hier in den Podcast rein verirrt haben. Wir gehen nämlich jetzt damit, dass wir das auf YouTube und als Podcast spielen und mal schauen, wie das bei euch ankommt. Wir können uns vorstellen, dass, ich sag mal, hier Anton ein bisschen beim Schnacken und Line-Uppen zuhören und nebenbei schon mal selbst ein bisschen basteln, dem einen oder anderen ein ganz guter Mehrwert, ganz guter Input sein kann. Wir haben natürlich auch schon gemerkt, so das ist dann mehr, weniger so Ping-Pong spielen, weniger Smalltalk, mehr Anton betet mal sein Line-Up runter, ich nehme mal 2, 3 Minuten Bezug, ein paar mehr Längen. Alles völlig klar, aber gebt uns trotzdem gerne das Feedback, wie ihr es findet, ob ihr sagt, ey, yo, geil, ob ihr sagt, ja, ich habe reingehört und dachte, ey, ohne Bild dazu kann ich gar nichts mit anfangen. Also, deswegen gerne mal Feedback rein und gerne auch, ich habe heute gemerkt, Anton, du fährst potenziell eher diesen, oh, lieber Top 30% safe als Top 10% mit Risikoansatz. Bist damit im Moment, wir haben es eben gesagt, global Top 2 unfassbar gut unterwegs. Ich sag eher, ganz ehrlich, ob ich ein bisschen Minus kriege mit Top 70% oder ganz oben für plus 100 oder mehr reinschmecke, da ist es mir dann eher das Risiko wert. Gerne mal in die Challenge, ja, in die Challenge-Kommentare hier, welchen Ansatz ihr lieber fahrt und wie ihr im Moment unterwegs seid. Die Top 100 ist immer in der App sichtbar, in unserem Top 100 Rush-Artikel, aber auch dahinter geht es natürlich zur Sache. Deswegen gerne mal Feedback geben, gerne mal auch zu euren Ansätzen hier Kommentare feuern. Wir freuen uns drauf.